Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.
Herzlich willkommen zur 27. Folge von Raiffeisen Live, die Serie, wo es darum geht, wie man mehr aus seinem Geld macht, mit den Beraterinnen und Beratern der Raiffeisenbanken im ganzen Land. Heute ganz ein spezielles Thema, wo uns alle bewegt, früher oder später. Wie geht Eigenheim eigentlich heute? Dazu herzlich willkommen, Hubert Kohler, Berater von den Raiffeisenbanken im Bregenzer Wald. Schön, dass du da bist. Danke. Mit einem ganz speziellen Thema.
Danke für die Einladung.
Na schön. Thema Eigenheim. Kommen wir gleich mal zur wichtigsten Frage. Wie kann man sich heute noch ein Eigenheim leisten? Wir haben ganz viele Leute, junge Leute, gefragt in Vorarlberg. Und eigentlich kommt überall das Gleiche. Sie träumen natürlich von eigenen vier Wänden, weil man sieht ihnen ja oft nach, das ist nicht mehr so das Thema. Natürlich träumen sie von eigenen vier Wänden, aber die wenigsten glauben noch daran, dass sie sich das irgendwie leisten können.
Ja, das ist sehr eine spannende Frage gleich zu Beginn. Dem kann ich mich anschließen. Wir werden sehr oft mit dieser Frage konfrontiert und speziell für Junge. Und die Schwierigkeit ist, ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie das möglich ist. Da glaube ich daran, dass es möglich ist. Ja, ich glaube daran, dass es möglich ist. Aber es braucht sehr viel. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sehr frühzeitig mit der Planung beginnt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man wahrscheinlich auch über die eigenen Ansprüche reden müssen, über Ausstattung, über Größe, wie man denn eigentlich wohnen erwähnt. Mhm. Ich glaube, es braucht die öffentliche Hand, Stichwort Wohnbeförderung. Das wird auch ein wichtiger Beitrag sein müssen. Auch Familie ist ein Thema. Das erleben wir in den letzten Jahren immer wieder, dass dieser Traum, wenn es um diese Erfüllung geht, dass man dann auch das familiäre Umfeld hinschaut und da Unterstützung von diesem Bedarf. Aber ja, es ist eine Herausforderung, das sehe ich genauso. Aber wenn man zurückschaut, muss man auch sagen, es war für jede Generation herausfordernd, zu ihrer Zeit ein Eigenheim zu bauen.
Mhm. Wenn man in die Vergangenheit schaut, wenn man jetzt mehrere Monate zurückschaut oder vielleicht die letzten Jahre, wie hat sich da der Wohnungs- oder auch der Immobilienmarkt in Vorarlberg verändert?
Ja, wir sehen seit einigen Monaten wieder eine verstärkte Nachfrage. Wir haben mehr Interesse an Wohnbaufinanzierungen, an Wohnbaugesprächen, wo wir genau diese Themen versuchen, mit den Leuten aufzuarbeiten. Aber insgesamt hat es natürlich, ist nach wie vor sehr, sehr auf einem niedrigen Niveau, wenn man es mit den Jahren 2020/21 vergleicht. Also es wird wenig neu gebaut, es wird noch immer wenig gekauft. Aber wir sind optimistisch, wenn wir so auf die nächsten Monate schauen, dass sich da was bewegt.
Jetzt, wenn wir zurückgehen in der Idealsituation, man ist noch jung und hat quasi länger Möglichkeit, auch substanziell was aufzubauen, damit man nachher bei der Finanzierung sich auch leichter tut. Wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, mit dem Thema Eigenheim, was gibt es denn da für Tipps für dich oder auf was sollte man speziell achten oder mit was sollte man sich da befassen?
Ja, ich glaube, es geht erstens mal um die Immobilie an sich, oder? Was will ich denn? Was habe ich für Ziele? Oder wie will ich wohnen? Ich meine, Eigenheim ist so dieses typisch Vorarlbergerische, der Traum von den eigenen vier Wänden. Aber vielleicht muss es nicht immer unbedingt das eigene Haus sein. Vielleicht ist es eine Wohnung, wenn man dann die Dinge doch ein wenig abspeckt. Das ist schon mal ein Thema. Und das zweite Thema und Hinweis ist einfach, dass man sehr frühzeitig, wenn man diesen Traum hat, ihn beginnt zu verfolgen. Und das heißt einfach, regelmäßig Eigenkapital aufzubauen, dass ich es dann habe, wenn ich es wirklich dann brauche für die Finanzierung.
Heißt das so, dass man sich schon mal sehr früh anfangen sollte, sich zum Beispiel zu euch zum Chor und mit euch zum Reden, auch wenn man noch gar nicht weiß, ob sich das überhaupt jemals ausgehen wird?
Ich glaube, das ist sehr wichtig, oder? Ich glaube, gerade in Phasen, wenn man ins Berufsleben einsteigt, in der man anfängt verdienen, möglicherweise noch zu Hause wohnt, das sind genau die Jahre, wo ich die Möglichkeit habe, Eigenkapital aufzubauen. So ehrlich muss man sein, oder wenn ich heute in Miete wohne und ein durchschnittliches Einkommen habe, dann wird es immer schwieriger, Eigenkapital aufzubauen und ich brauche die Zeit. Mhm. Und Zeit, wenn ich sage, ich habe einen Plan und möchte, ich sage jetzt klassisch um die 30 Eigentum erwerben, dann muss ich halt die Zeit davor nützen und möglichst Eigenkapital ansparen.
Mhm. Ein wichtiger Faktor dabei sind die Zinsen. Du hast schon ganz am Anfang gesehen, es hat sich natürlich für jede Generation war schwierig, wenn man sich mal anschaut, was die Vorgängergenerationen an Zinsen gezahlt haben, dann ist ja immer noch heilig und super, wo wir jetzt sind. Aber wie haben sich denn die zuletzt entwickelt? Man hat immer das Gefühl, es geht immer weiter nach oben, da hat sich aber natürlich auch was getan in der letzten Zeit.
Genau. Also wenn wir zurückschauen in den letzten Monaten, also konkret seit Sommer 2024 sind die Zinsen deutlich zurückgekommen, um rund 2%. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass durch die Gehaltsanpassungen in den letzten Jahren die Gehälter gestiegen sind. Und diese Faktoren führen schon dazu, dass Leute, die Kunden wieder Mut schöpfen, dass es für sie möglich ist. Einmal gefallene Zinsen und einmal gestiegene Einkommen. Das ist ein gutes Modell, wenn ich Eigentum schaffen will und eine Rate zu zahlen habe.
Du sprichst natürlich auch vom Eigenkapital. Jetzt kommen wir zur Eigenkapitalquote und somit kommen wir zum Unwort, KIM-Verordnung. Die gibt es ja, also die KIM-Verordnung quasi ist ja eigentlich so quasi ausgelaufen, oder? Die gibt es ja so nicht mehr, aber es gibt Rahmenbedingungen dieser KIM-Verordnung, sind ja nach wie vor in Kraft. Was hat sich denn da wirklich getan? Gibt es ja viele, gab es viele Gespräche, viele Gerüchte, vor allem Anfang diesen Jahres. Was ist jetzt de facto wirklich passiert?
De facto ist es so, dass die KIM-Verordnung, wie du richtig sagst, ist mit 30.06. ausgelaufen. Was heißt das jetzt wirklich? Ja, jetzt ist es eigentlich keine Verordnung mehr, sondern anders ausgedrückt, jetzt ist es eigentlich eine dringende Empfehlung der Aufsicht. Mhm. Was heißt das jetzt für den einzelnen Kreditnehmer? Es hat sich nicht wirklich so viel verändert. Also die Banken orientieren sich nach wie vor an diesen drei Kriterien, die Bestandteil der KIM-Verordnung waren. Das ist einmal diese Laufzeitbegrenzung, dass eine Finanzierung maximal mit 35 Jahren Laufzeit ausgestattet werden darf, dass eine gewisse Eigenmittelquote erforderlich ist, die 20%, und dass die Schuldendienstquote, also der Anteil des Einkommens, der für Kredite aufgewendet werden darf, bei maximal 40% sein darf. Ja, es gab gewisse Erleichterungen im Bereich der Vorfinanzierung, im Bereich der Zwischenfinanzierung, wenn ich eine Wohnung verkaufe. Ja, und es gibt teilweise Ausnahmekontingente, die die Banken nutzen können. Aber so die ganz großen Parameter sind dieselben.
Aber ich glaube, ganz wichtig muss man sagen, du hast es gerade gefragt, jetzt quasi die Banken richten sich dann auch, die müssen sich ja auch danach richten. Das ist ja nicht so eine Freiwilligkeit dahinter, oder?
Ja, das ist so immer die Frage. Vorher war es eine Verordnung, war es eine gesetzliche Vorgabe. Jetzt ist es eine dringende Empfehlung der Aufsicht. Was ist der Unterschied? Oder das muss man schon ehrlich sagen. Also nicht wirklich.
Okay. Wenn ich jetzt aber sage, okay, trotz der KIM-Verordnung 20%, könnte man jetzt ein anderes Gespräch natürlich dazu führen, was geht bei 20%, was geht nicht. Was mal wichtig ist am Anfang, dass man überhaupt, wie kann man herausfinden, was man sich eigentlich leisten kann?
Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil für solche Gespräche. Oder einfach einmal zu schauen, oft kommen die Leute zu mir und sagen, wie viel kriege ich denn Geld von der Bank? Mhm. Ich sage immer, das ist eigentlich die total falsche Frage. Sondern die Frage ist, wie viel kannst du mir monatlich nachhaltig an monatlicher Rate bezahlen? Und dann muss man sich hineinhorchen und möglicherweise diesen klassischen Haushaltsplan einmal machen. Was verdiene ich? Was habe ich für monatliche Fixkosten? Und wie viel ist mir der Traum vom Eigenheim in einem monatlichen Eurobetrag wert? Mhm. Und mit dem sind sehr viele Leute dann doch fast ein wenig überfordert. Aber das ist eigentlich viel die wichtigere Frage als wie die Schuldendienstquote von 40%. Mhm. Und mit dieser Zahl kann man dann arbeiten. Und mit dieser Zahl kann ich dann berechnen, wie viel Finanzierungsleistung ist damit möglich. Und dann rechne ich das Eigenkapital dazu. Und dann habe ich ungefähr einen Rahmen, zu welchem Preis der Kunde sich auf die Suche nach einer Immobilie machen kann.
Wie viel Eigenmittel braucht man denn wirklich?
Das ist ein Parameter. Die 20% aus der Verordnung oder aus der Empfehlung ist schon mal ein Richtwert. Ja. Das würde ich mal anstreben. Aber das nützt am Ende des Tages nichts, oder? Wenn ich mir eine Wohnung kaufe, nehmen wir ein Beispiel, 600.000 Euro und ich bringe diese 20% Eigenkapital mit, dann brauche ich immer noch 480.000 Euro von der Bank. Und wenn ich das ausrechne in eine monatliche Rate, dann muss ich diese mit meinem Einkommen bedienen können. Mhm. Und das ist dann die entscheidende Frage. Und die Kombination aus Eigenmittel und eben dieser Rate, die ich zu bezahlen habe, dann ist ja Finanzierung gesund.
Mhm. gibt es immer die Diskussionen Miete, Eigenheim etc. Und wenn wir jetzt die 20%-Quote hernehmen, 20% ist schon ziemlich sehr viel Geld, wenn man sich die Immobilienpreise, egal jetzt in welcher Größe, anschaut. Das muss man erstmal haben. Also in der Schweiz haben wir zum Beispiel einen Mietmarkt, oder? Das ist eine komplett andere Situation. Aber dreht sich der Vorarlberger Markt immer mehr zu diesem Mietmarkt, weil man sich durch diese 20% kann sich vielleicht gar nicht aus?
Die 20% sind die Herausforderung. Also das ist klar, bei diesen Immobilienpreisen, die wir in Vorarlberg haben, sind 20% eine richtige Stange Geld. Ja, ist hier so, dass es schon Gruppen gibt. Also es gibt eine Gruppe, die tut sich leicht, die ist sehr engagiert, die ist fleißig, die arbeitet, hat die Möglichkeit, Eigenkapital anzusparen. Aber es gibt die andere Gruppe auch und da ist dann fast unmöglich, aus eigenem Einkommen diese 20% zu stemmen.
Was ist jetzt, wenn man jetzt die 20% noch nicht ganz herkriegt, aber doch tolles Eigenkapital aufgebaut hat, schön gespart hat, vielleicht Oma und Opa irgendwann mal was dazu oder Mama und Papa, aber was tut man denn mit dem Rest? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Grundsätzlich muss das Eigenkapital nicht zwingend in Form von Barvermögen da sein. Wenn ich zum Beispiel ein Grundstück mit einbringe in die Finanzierung, ist das ebenfalls als Eigenmittel anrechenbar. Oder auch möglicherweise stellen die Eltern oder die Opa und Oma ein Grundstück zur Verfügung oder ein Eigenheim, damit diese Quote erfüllt werden kann. Das ist möglich.
Jetzt haben wir natürlich immer von neuen Immobilien geredet, neue Wohnung, neues Haus, aber es gibt natürlich auch einen großen Markt an quasi gebrauchten Immobilien. Ist das gerade momentan ein spannendes Thema? Was sehen ihr da oder was raten ihr da?
Ich finde, das ist ganz ein spannendes Thema. Einmal das Thema Sanierung an sich vom bestehenden Bestand. Wir haben in Vorarlberg sehr viele alte Bausubstanz, sehr viele sanierungsbedürftige Gebäude. Das ist ein großes Thema, das Thema Sanieren. Aber auch das Thema, was wir in den letzten Jahren oft sehen, ist so dieses Thema Umbauten, Zubauten. Also so das klassische Haus aus den 80er Jahren, das die Eltern errichtet haben. Die Eltern sind mittlerweile im fortgeschrittenen Alter. Und dann wird so ein Haus umgebaut in ein Zweifamilienhaus, in ein Dreifamilienhaus, wo dann wieder drei Generationen möglicherweise oder zwei Generationen unter einem Dach wohnen. Das hat einige Vorteile aus meiner Sicht. Sind die Kosten überschaubar. B, sind die Förderungen wirklich toll. Das Land unterstützt diese Dinge. Ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, der mir dazu einfällt, ist, es muss sehr gut geplant sein. Das kann ich da jedem Bauwerber nur raten, wenn man mehrere Generationen unter einem Dach ist. Die Planung ist da sehr wichtig.
Aber du hast so angesprochen, Förderungen vom Land ist bei Altbausanierung oder altem Bestand interessanter, als wenn man zum Beispiel neu baut, oder?
Es ist beides interessant. Leider hat es auch im Zuge der Budgetkürzungen jetzt im Sommer eine Änderung gegeben in den Richtlinien. Aber nichtsdestotrotz, ja, es wird der Neubau gefördert. Da auch speziell der verdichtete Neubau besser wie das klassische Einfamilienhaus auf der grünen Wiese. Die Förderung ist mit 100.000 Euro begrenzt, ist leider kein geschenktes Geld, sondern ein zinsgünstiges Darlehen. Und dasselbe gilt für den Sanierungsbereich. Da reden wir klassisch über Sanierungsmaßnahmen im thermische Sanierung, Fassade, Fenster, Heizung, Dach, solche Themen. Und auch da gibt es ein zinsgünstiges Darlehen vom Land, das in Anspruch genommen werden kann.
Was ein wichtiger Punkt ist, was nicht nur das Haus kostet, so viel im Bau, sondern da gibt es ja ganz viele Nebenkosten. Die vergisst man ja oft und das bringt doch das Ganze den Ort ziemlich schnell zum Explodieren, wenn man das nicht beachtet.
Ja, Nebenkosten im laufenden Betrieb sind klassisch die Betriebskosten und wir alle merken in den letzten Jahren aufgrund der geopolitischen Situation, dass die Energiepreise nach oben gehen und das spürt man auch in den Betriebskosten. Und wenn ich eine ältere Immobilie, einen älteren Bestand habe, der einfach schlecht isoliert ist oder alte Fenster drinnen sind, dann sind die Betriebskosten ein durchaus hoher Faktor. Und das muss ich, wenn ich mich um so eine Immobilie kümmere, mitdenken.
Also muss man auf jeden Fall mitdenken. Gibt es sonst noch typische Themen oder Fehler, wo man beim Kauf von Immobilien beachten sollte?
Man sollte auf jeden Fall die Nebenkosten beim Kauf nicht außer Acht lassen. Das ist doch ein Faktor, der durchaus ins Gewicht fällt. Oftmals aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass man bei der Einrichtung, bei der geplanten Einrichtung, sich sehr sparsam einordnet. Da bin ich dann auch immer der das versucht, nach ein bisschen nach oben und realistisch zu sehen. und speziell schon die laufenden Kosten, das ist ein Thema.
Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, irgendwie sich Online-Finanzierungen anzusehen oder auch abzuwickeln, also beim Haus jetzt eine gewisse kleinere oder gibt es auch schon, aber was würdest du dazu raten, persönliches Gespräch oder sich das online anzutun?
Ich würde auf jeden Fall das persönliche Gespräch bevorzugen, das steht außer Frage. Ich denke, so eine Entscheidung zum Kauf einer Immobilie, das ist eine der großen Entscheidungen im Leben eines Menschen, wenn es um finanzielle Dinge geht, und das würde ich nicht dem Computer oder dem Internet überlassen, sondern würde mich einen Gesprächspartner suchen, dem ich vertraue, der mich durch dieses Thema begleitet und Sparringpartner ist und mir mit seiner Erfahrung einfach durchs Thema hilft. Ich glaube, dass das in diesen Dingen schon ein riesen Vorteil ist.
Jetzt sprichst du von Erfahrung, jetzt gibt es natürlich, jetzt online ist das auch nicht, aber es gibt natürlich Makler, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo ich mit Menschen darüber reden kann, wie ich meine Finanzierung am Schluss aufstelle. Aber was ist eigentlich das Know-how? Was macht es einen wahren Experten aus? An was erkenne ich das?
Grundsätzlich muss er im Finanzierungsbereich fachlich kompetent sein. Das steht außer Frage. Mhm. Ich denke, aber das Finanzierungsgeschäft geht weit darüber hinaus. Es geht darum, um das Förderthema, wie wir besprochen haben. Da ändert sich laufend immer wieder was. Es geht oft um rechtliche Fragen. Es geht um Kontakte, zum Beispiel zum Energieinstitut, wenn ich einen Energieausweisersteller benötige. Kontakte zu Notaren. Dieses Netzwerk, das wir da auch zur Verfügung stellen, zu regionalen Partnern. Das kann helfen, und für den Kunden bedeutet das durchaus deutlich weniger Aufwand. Das würde ich so sehen, ja.
Wenn man es denn irgendwie geschafft hat, wie lange dauert denn das, bis man quasi Finanzierung hat?
Ja, wenn es um eine Finanzierungszusage geht, dann muss ich sagen, sind 80% kann ich, wenn die Unterlagen am Tisch liegen, wird der Kunde am Erstgespräch eine Finanzierungszusage von mir bekommen. Okay. Wenn man ein Finanzierungskonzept erstellen muss, reden wir über 2 bis 3 Tage, bis er das hat, und die Verträge würde ich 1 Woche, 10 Tage. Mhm,
Jetzt wissen wir, okay, jetzt geht es ziemlich schnell sogar, wenn aber in dem Gespräch leider fällt, es tut mir leid, wie geht man da mit den Kundinnen und Kunden um, oder wie ist das für die?
Ich glaube, Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, es gehört auch dazu, für einen Berater zu sagen, wenn es nicht geht, und nicht irgendwie um einen anzudrücken, sondern das muss man aussprechen. Oftmals ist es so, das stelle ich fest in den Gesprächen, dass die Kunden für sich selber die Erkenntnis erlangen, dass es für sie derzeit nicht reicht. Und dann ist die Frage, ist es derzeit, und kann ich den Kunden dann Möglichkeiten aufzeigen? Gibt es Möglichkeiten, Alternativen, wenn der Traum vom Eigenheim platzt? Aber vielleicht wohnen sie, gibt es Oma und Opa mit einem alten Haus, und es gibt auch eine Möglichkeit. Also da spielt man dann den Ball oft zurück. Und das sind oft Gespräche, die sich dann in Zeitabständen wieder wiederholen. Und manchmal geht es dann doch.
Mhm. Also was man natürlich nie in der Hand hat, wenn sich Lebensumstände ändern. Also jetzt macht man Finanzierung, und in diesen Momenten schaut es gut aus. Und auch die Haushaltsrechnung auf die Zukunft, alles okay. Aber da kann natürlich vieles in jedem Leben passieren. Wie geht man damit um, beziehungsweise wie schauen ihr euch das an? Wie berechnen ihr sowas? Was muss man da achten?
Ich denke, das ist Teil der Beratung, dass man nicht nur jetzt die Ist-Situation anschaut, sondern gemeinsam mit dem Kunden den Blick in die Zukunft macht. Ja. Weil kauft jemand ein Haus, manchmal sind 2 Kinderzimmer eingeplant, dann ist das ein Thema, das man meiner Meinung nach besprechen sollte. Mhm. Und da geht es einfach darum, dass man mit dem Kunden gemeinsam ein Zukunftsbild entwirft. Wie will er sein Leben gestalten? Was ist mit der Familie? Wird ein Einkommen einmal wegfallen? Im Idealfall mit einem schönen Grund, mit der Familiengründung. Aber es gibt natürlich auch Schicksalsschläge. Und auch diese Punkte muss man besprechen. Einige Dinge kann ich absichern, damit, wenn da was passiert, zum Beispiel eine Versicherung einspringt. Aber das ist eine partnerschaftliche Aufgabe zwischen Kunde und Bank. Wir sitzen hier gemeinsam im Boot und versuchen, hier den Kunden nicht nur beim Abschluss der Finanzierung zu begleiten, sondern eben durch die Finanzierung durch.
Mhm. Wenn jetzt haben wir es finanziert, jetzt haben wir quasi auch die Versicherung und Absicherung, dass das, falls was passiert, sich das ändert. Hoffentlich auch darüber geredet, Kinder ja, nein, wie viel reichen die Kinderzimmer, vielleicht brauchen wir doch mehr, wäre ein schöner Grund. Es kommen aber mit der Zeit natürlich auch Reparaturen. Bei einem Haus, vielleicht ist hoffentlich nicht gleich am Anfang, aber doch mit der Zeit kann es dann doch wieder einen Investitionsbedarf geben. Mit was muss man da rechnen oder was sollte man sich da quasi in der Hinterhand behalten?
Es macht durchaus Sinn, wenn ich ein Haus errichte, ein Haus baue, ein Haus kaufe, dass ich mir eine Reserve anlege für zukünftige Reparaturen, wenn es möglich ist. In einer Eigentumswohnung ist das abgedeckt durch den Reparaturfonds und auch im Falle eines Eigenheims würde ich dem Kunden empfehlen, für sich selber diesen Reparaturfonds anzulegen, diesen mit monatlich 100, 150 Euro zu dotieren, damit er dann über die Jahre Kapital anspart. In einem neuen Haus sollte normalerweise nicht so viel in den ersten Jahren kommen, aber damit er dann ein Polster hat, ja.
Haben wir vorher schon das Thema gehabt mit Sanierungsgeschichten. Man kann ja natürlich auch im laufenden Haus, wenn ich schon ans Hobby immer wieder was mache. Aber da kann man ja auch ziemlich viel Geld sparen, indem man saniert und da vieles richtig macht. Wie mache ich es denn auch richtig energieeffizient? Weil das wird mir ja auch ziemlich viel Geld bringen. Jetzt bei einem Neubau ist mir das klar, das ist ja auch mit Richtlinien und alles, also da wird ja sehr darauf geachtet, dass man energieeffizient baut. Aber jetzt, wenn ich ein älteres Objekt habe, welche Förderungen gibt es da und welche Sanierungen hättest du unbedingt? Oder aus deiner Erfahrung her, welche machen da Sinn? Wo bringt es wirklich was?
Grundsätzlich ist das Wichtigste die thermische Sanierung. Wie vorher gesagt habe, Fassade, Fenster, Dach, Heizung, das sind so die wirklich großen Brocken, die ich mir bei einem Altbestand anschauen muss. Idealerweise gehe ich hier zu einem Energieausweisersteller, zum Energieinstitut, lasse mich entsprechend beraten, damit die Maßnahmen auch sinnvoll sind. Es nützt in einem Altbestand nichts, wenn klassisch vielleicht eventuell nur die Fenster ausgetauscht werden und die Fassade lässt man weg. Mhm. Das ist dann irgendwie kontraproduktiv. Das heißt, es gehört sich auch da, dass man ein Konzept entwickelt, natürlich die Kosten im Auge hat, damit das nicht überbordend wird. Aber dann mit diesen Maßnahmen kann ich, und das kann ich berechnen, wie viel kann ich meine laufenden Betriebskosten damit reduzieren. Mhm. Und somit möglicherweise eine erforderliche Finanzierung darstellen. Mhm. Gefördert wird das Ganze sehr gut, wie gesagt, vom Land mit einem Sanierungsdarlehen, mit einem zinsgünstigen. Und auch der Bund, der im letzten Dezember die Förderungen sehr kurzfristig eingestellt hat in diesem Bereich, ich nenne nur das Stichwort raus aus dem Öl, ist jetzt wieder dabei, eine neue Förderung aufzustellen. Anträge sollte man jetzt ab Mitte November bereits wieder stellen können, wo es dann einmal Zuschüsse gibt, speziell für diese Sanierungsmaßnahmen. Oder er braucht den Tausch für einen Heizkessel. Mhm.
Was hättest du Menschen raten, die gern Eigenheim hätten, aber sich noch nicht trauen?
Ja, ich würde mit ihnen dieses Thema besprechen und mit ihnen diese Wunschrate von ihnen, die sie sagen, die kann ich mir leisten, die will ich mir leisten. Das würde ich einmal definieren mit ihnen gemeinsam. Und dann würde ich Ihnen empfehlen, diesen Betrag monatlich anzusparen. Mhm. Für eine gewisse Zeit. Und das hat dann zwei Effekte. Einmal, ich gewöhne mich an eine Rate. Und das heißt, ich gewöhne mich praktisch daran und nicht nur theoretisch. Und dann kann ich entscheiden, passt es, hat es noch gereicht, so wie ich mein Leben leben will. Und B, wenn ich das 2-3 Jahre mache, habe ich entsprechend schönes Eigenkapital angespart.
Mhm. Da können wir natürlich auch dementsprechend helfen, dass man das dementsprechend richtig investiert. Und zum Schluss, wichtigste Frage, wie positiv bist du, dass das Thema Eigenheim in Vorarlberg auch in Zukunft funktioniert und sich finanzieren lässt?
Ich glaube, dass das klassische Eigenheim auf der grünen Wiese, dass das schwierig werden wird. Ich glaube, dass wir uns sehr stark um den Bestand kümmern müssen, um Zu- und Umbauten. Ich glaube, dass da der große Hebel ist und da ist sehr viel zu tun im Lande, das sehe ich so. Und ich glaube auch, dass wir leben in einem Land, wo sehr qualitativ hochwertig gebaut wird. Wir leben extrem hochwertig und die Frage ist, ob das dann überall leistbar ist. Ich glaube, dass man über diese Themen schon auch reden muss, Größe, Ausstattung und so weiter.
Super. lieber Hubert, vielen lieben Dank. Wenn man mit dir oder mit Kolleginnen und Kollegen am besten direkt in die Raiffeisenbanken in ganz Vorarlberg gehen und einfach mit euch mal über einen Kaffee darüber reden, wie sowas realisierbar wäre oder wie man es am besten macht. Und ja, natürlich muss man sich so durchrennen und ich glaube, vor allem der Tipp, mal die Rate, die man sich vorstellen könnte, einfach mal zur Seite zu legen und sich daran zu gewöhnen, hilft schon mal. Vielen lieben Dank, super wertvolle Tipps. Und Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher und vor allem Hörerinnen und Hörer, wenn man das sich gern beim Joggen oder beim Radfahren oder zu Hause oder gerne im Auto anhört, wie gesagt, Eigenheim, ja, ist positiv, es ist schwieriger geworden, aber es gibt Möglichkeiten, am besten direkt in die Raiffeisenbanken in ganz Vorarlberg gehen und dort mit den Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen. Dort findet man sicher einen Weg, wie man das in Zukunft sicher realisieren kann oder auch schon jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.
Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.